Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Und das war unser bezauberndes Intro von unserem Freund und Helfer Fabi aka Shogun. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der 50% dieses Podcasts ausmacht. Hallo Lukas.
Hi Max.
Da sind wir wieder.
Ja.
Da sind wir wieder mysteriös hier in unserem Mystery Castle der guten Laune in der Sendung mit den gelben Leuten. Es ist immer noch Sommer.
Das ist wahr. Es ist 2 Grad wärmer als bei der letzten Aufnahme.
Ist es? Ja. Ist es so? Ich hatte das Gefühl, heute war es so angenehm. Ja, letzte Woche waren wir irgendwie mehr draußen. Vielleicht hat man das dann dadurch mehr gemerkt, obwohl wir heute auch viel draußen waren.
Ja, aber ich glaube, wir waren ja nicht im Karacho und so. Das ist schon nochmal eine andere Form von Sonne. Ich glaube auch interessant Karacho für die Leute einfach.
Sonne. Andere Form von Sonne ist Karacho.
Ja.
Ja.
Ein anderes Licht in unser Leben.
Wir sind heute hier wieder zusammen, weil wir natürlich heute wieder über die Simpsons reden. Wir haben uns heute eine sehr, 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 sehr krasse Folge ausgesucht.
Oh ja.
Die zu definitiv zu meinen Top 3 Simpsons-Folgen gehört, die ich auch wirklich auswendig mitsprechen kann. Wenn ich das wollen würde, das habe ich jetzt Lukas nicht angetan, aber ich kann die wirklich wahrscheinlich zu 70-80% kann ich mitsprechen. Und die finde ich, die werde ich auch nie nicht gut finden. Die habe ich schon so oft gesehen. Das ist nämlich die Folge, die Homer und die Sangesbrüder über Homer und die Überspitzen. Dazu aber gleich natürlich erstmal die Frage vorweg, die ich in jedem Podcast gerne meinem Gegenüber stelle. Wie geht's dir, Lukas?
Mir geht's, wie letztes Mal auch, mir geht's sehr gut. Also ich merke das auch, weil wir schauen die Folge ja immer, bevor wir aufnehmen. Mhm. Und es gibt mir einfach so ein gutes Feeling. Ich habe jetzt gerade Simpsons geschaut, ich bin richtig selig, kann da jetzt drüber reden. Finde ich einfach alles schön.
Das stimmt, ich bin da auch echt, mir tut das auch echt gut, ne? Ich gucke das so gern. Das ist so ein Nachhausekommen, Simpsons gucken. Ja, wir sitzen jetzt gerade hier noch, wir sitzen immer in der Küche, das ist der Raum, wo man sich in meiner Wohnung am besten unterhalten kann, irgendwie, wenn man podcastet. Deswegen wundert euch nicht, weil ich habe sehr hohe Decken im Altbau hier, deswegen ist es manchmal ein bisschen ein Hallig. Ich habe den Raum noch nicht komplett ausgekleidet mit Stoff.
Du hast vor allem auch gerade einen tropfenden Wasser. Ich würde mal aufstehen und schauen, ob man das Problem irgendwie beheben kann.
Der tropft leider manchmal, da muss man leider ein bisschen warten.
Leben wir da einfach mit?
Also du legst einen Lappen drunter. Nimmst du einen Schwamm. Ja, genau. Und schon ist das Tropfen weg, Lukas, oder? Habt ihr gemerkt, Leute, hier gibt es nicht nur Simpsons, hier gibt es auch Tipps.
Das
und
ist
trotzdem
Lifehack.
Und welche Farbe hat der Schwamm?
Gelb.
Digga.
Krass.
Siehst du? Wir sitzen hier gerade in der Küche und neben uns ist noch was aufgetürmt, denn heute kamen mir wieder Pakete an. Und heute habe ich nämlich den wunderbaren, wunderschönen Lego NES bekommen. Wie findest du?
Sehr schön. Das ist ein sehr großes Paket. Aber
der ist auch echt groß.
Ja, das sieht man auf den Bildern gar nicht, aber der ist halt einfach 1:1 so groß wie ein NES.
Ja, der ist genauso groß wie der Original NES. Deswegen muss ja auch diese Glotze relativ groß sein.
Das ist richtig.
Ich bin mal gespannt, das aufgebaut zu sehen. Ich dachte, der wäre ja so groß wie der NES Mini.
Dachte ich auch, aber nein.
Ich glaube, das dachten irgendwie alle. Mhm. Und deswegen haben sich auch alle so über den Preis aufgeregt.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man sieht, wie groß das Set ist, dann wird man vielleicht da schon auch nochmal anders drauf reagieren. Das ist nämlich wirklich groß. Darauf türmen natürlich noch 3 Exclusives der Comic-Con von Funko.
Mhm.
Die haben nämlich wieder auf der ganzen Welt verstreut ihre Funkos released. Und ein paar davon musste die jetzt in Frankreich bestellen, weil es die in Deutschland tatsächlich, hat Deutschland offiziell keinen Vertrieb dafür.
Das ist einfach immer wie Schnitzeljagd.
Das ist
hier, wirklich, wir haben 12 exklusive Funkos.
Die haben 6, da gibt's 2, da gibt's 3, da gibt's 1. Ich habe da noch also das hier, was wir jetzt hier gerade hier sehen, ist aus Effner. Keine Ahnung, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen oder gehört, den Shop. Der ist mir zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Es wurde mir dank dem Discord zugespielt. Da habe ich Steve Aoki gekauft, den Musiker, und zweimal Martin Check in his Watch aus Back to the Future. Also der berühmte Martin seiner Pose, wo er die Brille hoch hat und auf die Uhr guckt. Als großer Back to the Future-Fan ist das eine absolute Muss-Funko für mich gewesen.
Auf jeden Fall, die ist ja auch einfach sehr schön.
Die ist super schön. Die ist sehr, sehr gut geworden. Aber wir haben ja vorhin schon drüber geredet, da kann man auch mal, da haben wir tatsächlich eine Brücke zu den Simpsons.
Oh ja.
Dass Funko momentan einen krassen Release-Kalender hat. Mhm. Also momentan ist es geht keine Woche rum, wo nicht irgendwas rauskommt, wo man sich sagt, so, das ist nicht euer Scheiß ernst. Die letzten Sachen, die mich getriggert haben, waren auf jeden Fall die McDonald's-Funkos, weil ich finde, dass Ronald McDonald eh schon einfach die ikonischste Werbefigur der Welt ist. Dann noch hier der Burglar.
Hamburglar ist einfach Liebe für mich. Also
absolut. Dann noch dieses lilane Ding, von dem keiner weiß, was es ist. Und so weiter und so fort. Dann kamen diese ganzen Retro-Toys-Funko.
Ja.
Wo sie mit Hasbro zusammenarbeiten, wo die Poppels kommen, wo
G.I. Joe,
Stretch Armstrong, und so weiter und so fort, also wirklich Mr. Kartoffelhead, Mr. Potato Head und so, alle als Funko rauskommen in Kooperation mit Hasbro, auch geisteskrank, kommen noch wirklich richtig, richtig gute. Und als wir dachten, jetzt ist vielleicht mal ein Tag Ruhe, kam gestern die Ankündigung für ziemlich geile neue
Simpsons-Funkos. Ja, die Treehouse of Horror Variante. Und also
ist ja glaube ich die zweite Wave der Treehouse Horror Funkos.
Ja,
gab es schon mal. Gibt ja Mr. Burns als Vampir.
Marge als Katze.
Marge als Katze. Maggie mit Tentakeln.
Oh ja.
Kodos und Kang. Was gab's denn noch? Es gab noch, Huma Mumu ist ja keine Treehouse Figur.
Bart
als Fliege. Huma als Gorilla. In Schwarz-Weiß. Als King Kong.
Ah ja.
Die gab's alle schon und da sind schon ein paar Highlights dabei.
Ja, aber dann haben sie sich gedacht, das reicht uns nicht.
Und das reicht uns nicht.
Haben nochmal nachgeliefert. Und das, also ich glaube, so schnell ist noch nie ein Statement von mir gebrochen wie bei der Sache, weil ich davon gehört habe, während ich nicht aufs Handy gucken konnte und gesagt habe, ich sammle die Playmates-Figuren, jetzt noch Simpsons-Funkos. Nee, muss nicht zwangsläufig sein. Ich habe ja schon was. Dann habe ich Bilder gesehen und seitdem kommt so zu jeder vollen Stunde kommt so eine Figur dazu, die ich dann doch lieber gerne hätte. Also Huma mit dem Donutkopf ist einfach für mich der Gipfel der Coolness. Es kann nicht besser werden als Huma mit dem Donutkopf. Wobei ich habe gerade wieder die Erinnerung dran bekommen, dass es Huma in der Mumu gibt.
Ich wollte gerade sagen, Huma im Mumu finde ich schon bis dato mein Lieblings-Simpsons-Funko. Aber ich finde auch der Donutkopf geht schon aufs gleiche Level. Ich muss aber auch sagen, Huma in der Box mit der Clownskappe, ich weiß, ist es nicht auch aus der Folge mit dem Donutkopf? Ich glaube, das ist alles aus der gleichen. Das ist alles aus der, wo man ihn in die Hölle schickt.
Das kann sein, ja.
Daher ist ja auch der Ned Flanders, der dabei ist, den es auch gibt. Also die haben schon, also es gibt den, dann gibt es noch hier der Rabe. Ne?
Genau, Bart als der Rabe aus der Geschichte von Edgar Allan Poe, was ich einfach auf so vielen Ebenen haben muss. Also der ist einfach gesetzt.
Ja.
War auch wieder super, weil das gefühlt bei mir immer ist. Siehst du es, denkst dir, geil, dann siehst du diesen kleinen Button, Hot Topic Exclusive, was natürlich in Europa immer für viel Freude sorgt, weil die sagen dir so lange, du kannst auch nach Europa bestellen, bis du dann deine Bestellung abschließen willst. Und dann sagen sie, nee, geht doch nicht. Das ist also.
Aber weiter das Funko-Wissen an dieser Stelle für dich.
Ja.
Alles, was Hot Topic ist, ist in Europa EMP. Geh davon aus, dass der Edgar Allan Poe-Vogel zu EMP geht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass alle drei zu EMP gehen. Es gibt ja noch den Gamer-Bart. Den kann ich aber gar nicht zuordnen. Den finde ich auch den unspektakulärsten. Mhm. Ich glaube, ich werde ihn trotzdem holen, weil Simpsons. Aber fand jetzt den von den drei Exclusives, die sie da rausgehauen haben, den am unspektakulärsten. Ja. Den Donut-Humor am spektakulärsten und den Raben halt auch sehr gut.
Also ich sag mal so, mir ist fast egal, wo Donut-Humor und Rabenbart hingehen. Hauptsache, die gehen von da aus dann irgendwann in meine Wohnung. Also,
ich kann mir vorstellen, dass einen davon Müller bekommt.
Ach, das ist ja super. Ich wohne ja irgendwie im Müller-Niemandsland. Es gibt überall einen Müller, außer in Hanau.
Echt, hat Hanau keinen Müller?
Zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht auch in einem dunklen Eck von Hanau.
Wir da mal eine Petition aufmachen.
Das wäre mir mal wichtig. Auch mal was für mich tun. Müller nach Hanau bringen.
Aber du bist ja jetzt immer öfter hier. Wir können ja auch mal gerne zusammen zum Müller laufen.
Ja.
Da steht ja immer noch der Mr. Burns rum.
Seit du mir das heute Mittag gesagt hast, denke ich an den. Ich denke an die Marke und ich denke an den Vampir Mr. Burns.
Ja, der ist da noch. Der war ja letzte Woche noch dreimal da. Die haben auch, das ist ja das ganz Verrückte, Müller hat ja immer mal so Funkos so exklusiv. Die haben auch den, die haben jetzt auch aus den Harry Potter mit dem Quidditch-Hut. Und dann haben sie ja noch von Pocahontas hier den Waschbären. Mhm.
Ich finde das so krass. Nix. Also ich meine, die setzen ja auch Funkos um und alles, aber Müller ist trotzdem so in meiner Wahrnehmung nicht ein Laden, wo es Exclusives gibt.
Mich wundert es auch, aber die haben ja auch, die haben eigentlich immer, die haben ein kleines, aber oft ein sehr sortiertes Sortiment. Aber man hat halt hauptsächlich da immer Fortnite und Harry Potter.
So was wir natürlich auch ähnlich lieben, aber da haben wir nun mal schon alles.
Wir haben ja schon von alle Fortnite-Funkos, da kann man was, wenn man alles hat, was will man da noch kaufen?
Das war doch dieser enttäuschende Moment letzte Woche, als wir vor dem Laden standen, der schon zu hatte und ich habe so einen Fortnite-Funko gesehen, der hatte aber gefühlt 30 Sticker auf seinem Case und ich habe gedacht, oh, vielleicht ist das ja ein Grail.
Vielleicht ist das ein kleiner Grail.
$8 wert.
Ich war ja dann am nächsten Tag da und habe dann Slime gekauft von den Clowns Outer Space.
Ja.
Der ja schon $90 gelistet ist.
Und jeden Cent wert ist.
Jeden Cent wert ist. Ich habe noch den Mr. Freeze gekauft.
Der ist wirklich geil. Der ist cool.
Der Glitzer Mr. Freeze von der Comic-Con Exclusive. Und dann habe ich noch einen gekauft, den ich gut fand. Manchmal hat GameStop wirklich geile Funkos. Es ist aber auch wirklich, und das Krasse ist da wirklich, man kann zu Filiale gehen und das ist immer ein krasser Unterschied. Mhm. Zum Beispiel habe ich da auch einen, wie heißt da, Weird Al Jankovic gefunden im Fat-Outfit aus dem Fat-Song, wo er Bad damals in den 80ern parodiert hat. Legendäres Video. I'm fat. Und den gibt's da einfach. Den Weird Al Jankovic als Fat-Funko. Dass es
Weird Al Funkos allein schon gibt, finde ich eine großartige Sache.
Das ist halt einfach dieses, bei Funko ist es halt wirklich so, auch, also ich bin halt auch gespannt, ich meine, die machen ja alles.
Ja.
Die machen ja jede Scheißfigur, die irgendwann mal irgendwo rumgelaufen ist. Wenn die einigermaßen Kultstatus hat in gewissen Kreisen, wird die umgesetzt.
Aber der Fokus liegt wirklich auch in gewissen Kreisen. Ich habe das Gefühl, die machen Figuren für 100 Leute global.
Ja, und manchmal ist es, glaube ich, auch
die so. Die denken sich, die nehmen wir mit.
Mich würde da auch wirklich mal die Auflagenzahl interessieren. Mhm. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie viele Martys mit Check and Watch gibt es jetzt eigentlich? Gibt es genauso viele von Stevie Aoki oder gibt es mehr Martys? Weil Marty ist ja gefragter als Stevie Aoki wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja. Wie gefragt ist eigentlich My Hero Academy? Was ist eigentlich My Hero Academy? Das sieht so seltsam aus. Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall immer...
Meinst du, das ist ein Anime? Der ist sehr gut. Ich fand es auch einfach wieder gut, weil das...
Ist das wirklich gut?
Von jemandem, der auch Naruto schaut, ist das sehr gut. Für andere Leute vielleicht weniger. Du hast da andere Meinungen zu, aber ich fand es einfach trotzdem schön, wie der gefühlt wie Blei im EMP-Lager liegt.
Ich glaube, alle sind ausverkauft, bis auf der, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, der stand einen Tag später.
Ja, also, aber Night Dings auch, der von Scott Pilgrim. Obwohl ich den grandios finde, aber der ist auch Nische. Der Typ, der bei Scott Pilgrim ist schon Nische. Dann noch ein Typen, der einfach nur sein Kumpel ist und von allen Figuren im Film, der auf den ersten Blick unscheinbarste und egalste ist, den als Funko zu machen, den ich natürlich geil finde, weil der Typ halt geil ist in dem Film, den dann auch noch rauszubringen, es ist einfach nur Quatsch.
Aber ist auch schön.
Ja, aber also Funko erfüllt wirklich, glaube ich, das ist halt das, was Funko, glaube ich, auch groß gemacht hat, ne? Dass man gesagt hat, so, ey, ich nehme immer wieder die Breakfast Club Funkos als Referenz. Oder auch hier, ist mir letztens selber aufgefallen, dass ich welche habe zu Dutchball, zu dem Voll in die Nüsse-Film mit Ben Stiller und
Grease, Dirty Dancing,
Doppelset. Mega krass. Und es hört nicht auf. Die Simpsons-Funkos waren wirklich, wirklich, wirklich gut. Und diese Pixar-Dinger sind jetzt auch ausgeliefert worden oder werden gerade ausgeliefert, die Pixar-Remix-Funkos mit dem, wo sie im Endeffekt Pixar-Figuren genommen haben, haben sie auf die grünen dreieugigen Aliens von Toy Story formiert und haben damit so kleine ja, so kleine Mashups geschaffen, die sind
einfach wunderschön sind.
Wunderschöne Funkos. Wirklich wunderschöne Funkos, muss man wirklich sagen.
Aber da haben wir heute ja irgendwie schon, also A, treffen wir uns momentan einmal die Woche und wir sind immer bei neuen Funkos, wo wir dann sagen, die sind so krass, was die abliefern, ist gerade phänomenal. Und B, haben wir heute auch viel sinniert über was kommen kann. Und da waren wir ja beide irgendwie, dass die Überspitzen als Funkos schon auch einfach schweres Atmen bei uns auslösen würden. Also, da hätte ich schon Bock drauf.
Ich glaube halt, ich meine, wir kennen ja das Playmates-Angebot.
Ja.
Und wir wissen ja, was da alles passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Playmates-Angebot sich irgendwann auf die Funkos niederschlägt, dass die irgendwann anfangen, auch mal sowas wie, also Itchy und Scratchy wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Pucci der Hund wird vielleicht kommen.
Das fände ich großartig.
Dann Huma in verschiedenen Outfits, die überspitzen. Das, ich glaube, dass man so ein bisschen, man muss gar nicht so viel machen. Man muss einfach nur gucken, was hat Playmates gemacht und muss es im Endeffekt dann einfach auf Funko adaptieren. So. Weil das halt schon einfach brutal war, was da abgeliefert wurde.
Und das ist halt ein einfacher Job bei den Simpsons, weil du allein was du mit Huma machen kannst, kannst ja gefühlt schon 20 Huma-Funkos rausbringen.
Und Huma wir würden als bei, Steinmetz.
Oh, Huma als Steinmetz. Wir würden bei 19 von 20 ja sagen. Das ist auch ein bisschen das Problem, weil ich fürchte,
aber meine Börse. Ich würde auch bei 20 sagen, ja sagen, weil dann wird was, der eine, wenn der einer fehlt, werde ich irre. Das ist ja, ja. Fullset. Es gab ja schon mal Funkos von Simpsons und die waren ja, sind ja heute richtig was wert. Die sind ja heute bei 100 bis 100, $200 gelistet, teilweise 300 sogar. Die kriegt man auch wirklich gar nicht mehr, die alten. Die neuen, die sind ja alle noch quasi nichts wert, die Treehouse-Figuren, aber es sind ein paar richtig, richtig, richtig gute dabei.
Und man muss halt auch mal sagen, abseits von irgendwelchen Werten, die sind echt schön. Also die neuen sind so gut gemacht.
Die neuen sind toll und ich glaube, die werden noch immer toller. So, ja. Weil Funko momentan sein Design eh immer besser modifiziert. Ich meine, wir sind inzwischen bei Funko endlich davon weg, dass sie immer nur mit ausgebreiteten Armen dastehen, sondern jetzt, wenn wir hier hochgucken, so der Stevie Aoki hält sein Buch in der Hand, ist oberkörperfrei, der Marty guckt auf die Uhr. Es ist halt, ne, es findet ein bisschen was statt, so sie modellieren die Körper inzwischen besser. Mhm. Und ich glaube, deswegen wird das, dieser Stil wird perfektioniert von denen und das wird halt immer krasser. Es wird immer krasser. Der Funko-Hype ist. Das ist halt so absurd, weil ich vor 4 Jahren noch da stand und sagte, die Funko-Scheiße kommt mir nicht ins Haus. Ich habe es richtig gehatet. Ich
jetzt gesagt, ist es eine tragende Wand.
Elbenwald. Das ist ein tragendes Poster. Überspitzen-Funkos, hast du schon gesagt. Ja. Hoffe drauf. Ich hoffe drauf. Ich würde und Wiggum als Dr. Doolittle. I can talk with the animals, walk with the animals.
Aber dieser Vogel kann fliegen.
Ja! lieb ich. Ja, du hast natürlich ja schon die Brücke hinbauen wollen. Wir haben heute über Huma und die Sangesbrüder geredet oder geguckt und werden heute drüber reden. Ja.
Im Idealfall jetzt gleich, während jetzt das Mikrofon gleich an ist.
Und ich habe es ja eben schon gesagt, das ist die Folge für mich. Das ist die Folge, die ich als Jugendlicher so oft geschaut habe, dass ich es nicht mitzählen kann. Und die ich wirklich auf jeden Witz da drin vergötter ich. Das ist für mich die größte Comedy-Schule. Und was da in 20 Minuten passiert, auch im Storytelling, ist Bombe.
Ja, die erzählen halt wirklich eine ausführliche Geschichte in der Zeit.
In 20 scheiß Minuten, Mann. Das ist krass. Aber wir gehen da rein. Wie ist denn dein Bezug zu der Folge gewesen eigentlich?
Ja, ich mag die. Also, es ist wirklich so eine Folge, die mochte ich immer. Ich habe mich auch gefreut, wenn die kam. Aber so richtig ins Herz geschlossen habe ich dir jetzt nur darüber, dass du gefühlt seit 4-5 Monaten, von den 18 Monaten, die wir jetzt an dem Projekt arbeiten, immer erzählst, dass es halt deine absolute Lieblingsfolge ist. Und ich habe die jetzt vor 2 Monaten oder so das letzte Mal gesehen und die ist einfach so schön, weil ich auch mag, wie sie halt die Geschichte erzählen mit diesem ganzen Flohmarktteil und so, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ich finde, die ist wunderbar geschrieben. Wie du sagst, ist auch so ein bisschen einfach Schule für, wie macht man eine gute Sitcom-Folge.
Toll, wie du halt in 20 Minuten eine wirklich ordentliche, schlüssige Geschichte erzählst. Ich meine, normalerweise erzählen halt so Simpsons-Folgen oder auch sowas, jetzt nimm mal eine Sitcom wie How I Met Your Mother, die auch teilweise unfassbar krass geschriebene Staffeln hatten und unfassbar krass geschriebene Folgen, dass man aber eine kleine Geschichte erzählt hat. Und hier erzählt man halt eigentlich einen ganzen Handlungsstrang, wie der Aufbau und der Fall einer Band, die einen Höhepunkt erleben und auch wieder tief fallen. Man lässt da natürlich viel aus, muss man natürlich, sonst wenn man zu detailreich wird. Aber trotzdem ist es schlüssig irgendwie zu Ende erzählt. Und da ist auch so viel Platz für so unsagbar gute Gags.
Oh ja.
Du hast es eben schon gesagt, die Folge steigt ein, wie Simpsons-Folgen oft einsteigen, nämlich nicht mit dem eigentlichen Thema,
sondern mit einem Flohmarkt. Genau, sie sind auf einem Flohmarkt und das nimmt ja auch erstmal einen großen Teil ein. Also wir sehen die verschiedensten Stände. Es gibt gratis Trading Cards bei Ned Flanders mit Bibelcharakteren, was einfach großartig witzig ist.
Eine Bekehrung!
Und das ist, wie sagt er dann, das ist doch lustiger Religionsunterricht. Und dann Religion? Unterricht? Schnell weg! Wir sehen Malibu Stacy von 1958. Also es ist halt wirklich wie eine klassische Flohmarkt-Experience. Du hast irgendwelchen, ich nenne es mal PR-Schrott für diese christlichen Trading Cards. Du hast Sammelkram unter absolutem Ramsch. Du hast selbstgebauten Quatsch. Du hast 5-Cent-Boxen, wo dann plötzlich der krasseste Scheiß drin ist, den du natürlich nicht erkennst. Das ist ja der großartige Gag mit Humor. Und im Fall von der Simpsons-Folge hast du halt auch Atombomben. Ja. Es ist einfach alles da, was ein guter Flohmarkt haben muss.
Großartig. Und es steigt auch schon so geil ein mit Quimby, der diese völlig ignorante Rede hört. Diese Primitiven schieben sich gegenseitig hier Müll unter.
Ich liebe das, das habe ich sogar aufgeschrieben, weil ich es so gut finde. Also dann zu seinen Leibwächtern sagt, das Einzige, was man hier nicht kaufen kann, ist Ehre und Würde.
Hallo Springfielder, ich bin ein Springfield-Kauf-Börsianer. Großartig. Also der Quimby-Auftritt und dann sagt, ich brauche jetzt erstmal was, eine kalte Dusche und was zu essen.
Das liebe ich einfach total. Also, Quimby eine super Figur. Immer.
Quimby. Auch ein guter Funko, glaube ich. Ich liebe das einfach alles. Der ganze Einstieg, wie du eben schon sagst, die ganzen Stände, Mo mit diesen blöden Muscheln. Dann natürlich Ned mit seinen Dinger, mit seinen Dings. Dann ganz klar natürlich Lisa mit der Malibu Stacy. Da und diesen, oh, weil die Malibu Stacy-Puppe so riesige spitze Brüste hat. Damit hat die wurde vom Markt genommen, weil ein Kind sich damit beide Augen ausgestochen hat. Dann einer meiner absoluten Lieblingsgags. Nee, erst kommt noch Homer mit der Wühlkiste. Die Wühlkiste ist. Die Wühlkiste ist auch Legende, was da alles drin?
Die Stradivari.
Die er dann wegschmeißt, man hört dann auch dieses Scheppern. Ich liebe auch, dass man das Scheppern hört, dass sie auf jeden Fall kaputt gegangen ist.
Irgendwie Briefmarken, die, oh, die ist ja verkehrt rum aufgedruckt.
Ich glaube, ist das nicht die blaue Mauritius?
Ey, ich keine Ahnung, wie die aussieht. Ich habe auch dran gedacht, weil es ja auch ein blaues Symbol drauf hat. I don't know. Bin ich so im Briefmarken-Game
drin. Das Flugzeug fliegt ja verkehrt herum.
Erklärung, Unabhängigkeitserklärung ist drin, aber es ist halt
der
einfach...
Superman-Comic, der erste.
Genau,
der
es ist halt so auf 20 Sekunden so viele Referenzen abgefeuert, finde ich halt herrlich.
Und das ist teilweise zum Beispiel der Action-Comic, das ist was ich erst ganz jetzt, so die letzten Jahre gerafft habe, weil ich erst in den letzten 10 Jahren überhaupt erfahren habe, dass der erste oder der wertvollste Comic dieser Superman-Comic ist, wo er dieses Auto hält und dieses Action-Comic-Ding draufsteht. Also man kann sogar noch was Neues entdecken. Und dann kommen sie langsam zu einer Plattenkiste, das dann eigentlich auch die Geschichte, die eigentliche Geschichte einläutet. Aber erst kommt noch der unfassbare, was war das denn? Das war Melvin und die Eichhörnchen. Der größte Schrei in den 50er und 60er Jahren. Melvin! Das lieb ich. Da kann ich mich mein Leben lang drüber kaputt lachen. Und das ist ja auch dann, also das ist ja ganz oft so bei Simpsons, dass man Zitate in den Alltag übernimmt, über sein Leben lang in den Alltag übernimmt. So war es ja bei mir. Also das ist dann wirklich diese Hardcore-Form von Popkultur prägend.
Ja.
Und das zum Beispiel ist was ich so krass drin habe, dieses Melvin-Schreien. Ich weiß nicht warum, aber ich habe schon so oft, so immer wenn irgendwo so, auch wenn ich irgendwo so Alvin und die Chipmunks sage, kann ich nicht dran vorbeigehen und jetzt sagen, das ist Melvin und die Eichhörnchen. Und dann immer dieses Melvin-Brüllen. Ich finde das ist noch einer der komplizierteren Zitate im Alter.
Ich wollte gerade sagen, die ist noch ein bisschen schwerer anschlussfähig, weil du genau diese Episode kennen musst. Mhm. Aber ist halt auch Kult. Also es gehört da mit dazu.
Aber wenn man das Simpsons-Fan erzählt, dann lachen die immer sofort. Und das Geile ist ja auch, man kann ja Simpsons, ich glaube, es gab schon, jeder kennt diesen Abend, der Simpsons-Fan ist und sich mit anderen Simpsons-Fans unterhalten hat. Dieser eine Abend, wo man nur da sitzt und sich witzige Szenen erzählt. Und wenn dann einer Melvin und die Eichhörnchen anbringt, dann ist immer die Hölle los. Die Leute lieben die Melvin und die Eichhörnchen. Auch da sehe ich einen Funko Pop.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, deine Variante von Melvin und die Eichhörnchen ist einfach sehr witzig. Ich könnte keine Ahnung von nichts haben und würde es trotzdem mindestens mittelmäßig witzig finden.
Bin öfter hier von 7 bis 17 Uhr. ja, genau. Und dann finden sie eine Platte.
Genau. Und zwar die Platte der B-Sharps oder der Überspitzen, die ja auch vom Cover her ganz klar an dieses eine Beatles-Cover angelehnt ist. Und ich glaube, Bart ist es dann, der dann halt fragt, hä, Dad, du hattest eine Band? Mhm. Und dann beginnt praktisch die große Erzählung dieser Band und wie die sich formiert hat.
Genau, die Gründung beziehungsweise der Start
und das Ende der Überspitzen. Eine Band, die zu Beginn noch besteht aus Apu, Skinner, Hummer und Wiggum. Ja. Und man sieht sie auftreten in Moos Taverne und man sagt dann irgendwie so, ja, wir hatten die krassesten Fans. Und dann sieht man halt nur, so erst sieht man erst nur Schlüpfer und sowas auf die Bühne fliegen und dann sieht man halt, dass das alles nur Bandy ist, der juhu, ihn so zuwinkt.
Aber so mit auch mit so einem Taschentuch so liebenswert einfach da sitzt. Das ist ein wunderbarer Moment. Und
sehr schöner Moment.
Sie spielen ja dann noch in einem Altenheim, im Gefängnis und werden halt einfach bekannter mit dem, was sie machen, was 1985 natürlich der absolut größte Schrei ist, Barbershop-Musik, was ich auch einfach gut finde. Und dann werden sie doch mehr oder minder wegentdeckt von einem Agenten.
Genau, sie spielen dann, glaube ich, wo sind sie denn da? Sie sind nicht im Knast.
Ich glaube, sind sie dann nicht sogar nochmal bei Moe's?
Kann auch sein, dass sie bei Moe's sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich liebe auch die Kirchenszene, wenn Ned sagt, das ist aber kein Kirchenlied. Geh nochmal raus. Ein Ölfleck in der Form des heiligen Barnabas.
Das finde ich so geil. Keine Ahnung, wer der heilige Barnabas ist, aber ich lache immer.
Ich lache auch immer. Ey, das sind alles so geile Szenen. Ja, genau. Und dann kommt ein Agent.
Genau. Und das Erste, was der natürlich macht, ist das Ganze ein bisschen aufhübschen. Das heißt, Wiggum muss raus.
Wiggum ist viel zu Heavy Metal.
Das ist ein Statement, das finde ich mega geil.
Das liebe ich auch.
Es gibt ja so Sachen, die will man dann wieder in den Alltag integrieren. Wir hatten heute ja schon den ein oder anderen Kommentar aus anderen Kontexten, den ich gerne in den Alltag integrieren will. Aber der ist zu Heavy Metal. Möchte ich einfach als Statement behalten. Ich finde das stark. Der ist zu Heavy Metal. Der ist
zu Heavy
Metal. Naja, Wiggum ist dann raus. Also das finde ich geil, weil es halt keinen Konflikt gibt. Und es ist diese Szene, als wäre ein Hundewelpe. Er streckt ja sogar noch einen Kopf aus dem Fenster. Ja, und dann wird er ausgesetzt.
Ich glaube, das ist sogar ein Zitat an irgendeinem Film. Ja, das ja auch von der Inszenierung so ist. Ne? Es ist ja das Typische, wir setzen den Hund aus, noch dass er dann vor dem Mond so heult und so. Das ist ja...
Das Problem ist, ich muss dann an AI denken, weil da gibt es ja auch so eine Szene, wo der Roboterjunge ausgesetzt wird. Mhm. Aber das ist ja auch wieder ein Zitat auf einen älteren Film. Keine Ahnung, was der ältere Film ist. Mhm. Es gibt einen älteren Film, da wird irgendjemand ausgesetzt. Mega traurig, wird referenziert. Cool, oder?
Mehr findet ihr dazu im Internet.
Genau, mehr im Internet, einfach mal googeln, gibt bestimmt ein Simpsons-Forum, wo das besprochen wird auf 30 Seiten.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Wiggum ist raus, man braucht ein neues für das Mitglied und dann startet ein Casting.
Das Casting ist einfach schön. Was beginnt mit Abe Simpson, der eher so mittelmäßig abliefert.
Aber der geile, der eine eigene Interpretation singt, eine swingende und auch swingende Variante von Old MacDonald Had a Farm.
Ja.
So, der nächste, geh von der Bühne, Dad. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Liebe ich auch stark. Ja. Dann kommt, glaube ich, Jasper.
Genau.
Dann kommt noch Willy.
Choo-choo.
Und dann steht da wieder Wiggum mit dem Zitat, das wir vorhin schon angebracht haben. Dieser Vogel kann auch fliegen.
Er verkleidet sich halt einfach als Dr. Doolittle. Dann fällt ihm der Bart ab und daran erkennen sie ihn dann natürlich.
Das ist gar nicht der echte Dr. Doolittle. Das ist Chief Wiggum. Ja, aber dieser Vogel kann auch fliegen.
Dann springt er einfach aus dem Fenster.
Oh, das ist stark. Das ist so großartig. Und dann sitzen sie wieder bei Mo, sind ziemlich deprimiert darüber, dass sie kein viertes Mitglied gefunden haben. Und dann passiert Folgendes. Denn dann...
Ja, sie hören halt einfach den besten Gesang, den man sich vorstellen kann, bei Mo's. Und wo kommt der natürlich her? Aus der Herrentoilette.
Ich liebe auch, wie die Kamera auf die Tür zoomt.
Mhm.
Und du nur den Song hörst und du weißt nicht, wer da singt.
Und das ist halt wirklich, das muss man sagen, das ist eine unfassbar schöne Stimme. Also ich höre das so gerne.
Ja.
Und sie stürmen natürlich rein und finden ihren neuen Sänger in Barney Gumble, der gerade, glaube ich, seinen Schlüssel...
Seinen Zahnstocher.
Er
sucht seinen Zahnstocher auf dem Toilettenboden bei Moe's Taverne. Das ist ja auch schon alles so widerlich. So.
Ich wollte sagen, das ist einfach ein Hygienerisiko, was da passiert. Und er singt halt währenddessen... unfassbar gut, wird auch da eigentlich schon direkt eingestellt. Und ich finde das schön, weil dass Barney gut singen kann, wird ja mehrfach auch in der kompletten Simpsons-Serie zitiert.
Mhm.
Ich habe tatsächlich, kennst du diesen Song Oh Danny Boy?
Mhm.
Das singen die, als Moe's Taverne mal schließen muss. Und ich habe lange Zeit dieses Ding auf Spotify gesucht, weil ich keine bessere Variante für mich gefunden habe, als die Variante, die Barney Gumble singt. Das ist einfach, also wenn Barney Gumble ein Maßstab ist in der Sache, Variante von Danny Boy, fand ich einfach gut.
Geil.
Und das, also ich liebe die Stimme, er ist dann einfach Teil des Ganzen und das ist ja dann geil, weil die haben ihren ersten Auftritt und Chief Wiggum holt die Leute ran, um gegen Barney Stimmung zu machen und naja, er kann halt geil singen, Also sind die Leute Feuer und Flamme für ihn. Was ich lieb ist, dass sie Schilder mitbringen und die Schilder sich auch noch ändern.
Ja, stimmt.
Ich hab mir das aufgeschrieben, weil ich das schönste Schild finde. Barney C. Wiggum No. Das ist einfach so dumm. Aber ich habe das da vorhin gesehen und habe einfach nur gelacht.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich habe sogar ein kleines Schild gemalt, weil ich es so schön fand.
Ja, und dann stehen sie da und der Manager steht dann noch an der Theke und redet noch mit Momo und sagt, das hast du ja mir gut gemacht, dass ihr die Leute bezahlt habt. Und sagt, ich habe hier überhaupt nicht mehr bezahlt. Oh, und dann stehen sie draußen, dann geht's um die Namensfindung. Da kommt dann wieder so ein Gag, der auch so wahrscheinlich alle unseren so ein bisschen so alltagsschmückend ist, so wenn auch, also so ein, das ist so ein typischer Christian Gürnt-Gag auch, würde ich sagen. So dieses, ja, wie nennen wir uns denn? Ja, der schöne, nennt euch doch der schöne Homer Simpson plus 3. Und dann so, und Barney sagt so, oh ja, das klingt klasse. Und dann Skinner und Apo sind so, nee, irgendwie klingt das blöd. Und dann entscheiden sie sich für einen Namen, der beim ersten Mal
mega witzig klingt mega und witzig dann klingt. Immer unlustiger wird.
Jetzt muss ich blöd fragen, B-Sharps, ich verstehe den Witz bis heute nicht im Englischen.
Okay. Ich studiere Amerikanistik, ich habe es nicht verstanden.
Okay, gut.
Ich finde es witzig bei die Überspitzen, das funktioniert, das kriegt mein Hirn noch so hin. Aber B-Sharps...
No. Überspitzen habe ich auch noch nie kapiert, fand ich auch noch nie witzig.
Naja, weil du halt spitz bist, ne? Also, alte Leute sprechen. Egal. Sind die Überspitzen dann, machen Musik. Läuft gut. Wobei wir dann ja erstmal wieder, das sehe ich gerade beim Lunsen auf meinen Notizenzettel, dann kommen wir ja kurz wieder in das Szenario Gegenwart zurück, wo sie sich drüber unterhalten, wie denn der Flohmarkt für die Leute so war. Und es ist wunderbar, weil Homer macht ein bisschen Geld damit, indem er den Ersatzreifen verkauft.
Der Einzige, der heute was verkauft hat, war ich. Ich habe den Ersatzreifen verkauft.
Und natürlich 10 Sekunden später platzt ein Reifen.
Während er das noch sagt, platzt einfach der Reifen. Und das ist halt so typischer Simpsons 10 von 10 Humor. Mhm. Da haben sie was, das hat was erfunden damals, 93, als die 5. Staffel rauskam. Das war Simpsons Humor at its best so.
Aber auch absolut halt mit der Folgeszene. Weil es gibt kein Gespräch darum, sondern du hast den Cut.
Du hast einen Cut, dann siehst du schon Marge in der Ferne einfach weglaufen. Also jetzt haben wir sehr, und neben dran ein Schild, 12. Meile bis zur nächsten Gasstation. Und dann sitzt Homer und
mit Bart und Lisa
sitzen dann da und sind so, yo, gut, wie geht's denn jetzt? Wir haben sehr viel Zeit, jetzt mache ich das jetzt. Und dann siehst du, dann gehen wir halt wieder in die Vergangenheit. Mhm. Und Homer sitzt da und schreibt einen Song.
Ja.
Aufgrund eines Babystickers, eines Autostickers, den Marge ihm zeigt für Lisa, den sie gekauft hat. Und zwar steht da drauf:
Baby on board.
Baby on board.
Ey, das ist ein Song, den habe ich auch lange als Ohrwurm immer mal wieder gehabt.
Ich auch.
Weil der auch echt
auch.
Ist ein schöner Song.
Ist ein schöner Song.
Muss man sagen.
Ist wirklich ein schöner Song.
Ich mag halt auch diese Erklärung, weil sie zeigt ihm ja dann das Schild. Guck mal, das Schild habe ich gekauft, damit uns die Leute nicht mehr mutwillig ins Auto fahren. Wo ich ja, gut, jetzt haben diese Schilder auch endlich einen Sinn für mich gehabt.
Genau, und dann sitzen sie schon im Studio und nehmen diesen Song auf. Und es klingt wirklich, wie Lukas sagt, fabelhaft.
Das ist ein schöner Song. Der Agent sagt ja dann auch, hey, ihr habt gerade einen Nummer-1-Hit geschrieben. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich glaube, das ist dann aber auch der Moment, wo der Agent halt sagt, hier, Homer, wir haben ein Problem. Deine Ehefrau passt uns nicht ins Image, weil es wäre ganz gut, wenn Bienenkorb Betty aus dem ganzen Bild rauswandert.
Ach, stimmt ja, Bienenkorb Betty.
Ich find's schön, dass du es so ein bisschen mit der Steven-Stimme gesagt hast. Die muss raus und Homer sagt, naja gut, also wenn das was mit den Verkäufen zu tun hat, wird Marge da sicher Verständnis für haben. Klassischer Simpsons-Moment später, nächste Szene, Schlafzimmer, Marge weint bitterlich und Homer versucht sie zu trösten. Das wird aber nie aufgelöst. Das ist dann einfach...
Also man merkt, dass sie traurig ist, aber er das trotzdem durchzieht. Und er sagt ja dann, ich will auch weiterhin das Familienleben am normal halten. Machst du euch keine Sorgen, Sachen. Dann fragst du, wo ist eigentlich Bart? Den habe ich sicher verstaut. Dann siehst du Bart mit so einer Tasse unter einem Wäschekorb mit 3 schweren Steinen drauf im Keller sitzen. Also es ist so eine asoziale Szene, aber sie ist auch so witzig.
Ja. Ja, dann beginnt die große Tour der B-Sharps, der Überspitzen.
Da ist noch ein Elvis-Zitat drin. Das ist noch, würde ich, das nämlich, wenn... Das, oder ist es ein Zitat an Elvis oder ist es ein Zitat an Johnny Cash mit dem, dass Homer Abe den Cadillac schenkt? Wahrscheinlich ist es ein Elvis-Zitat.
Das ist ein Zitat?
Das ist ein Zitat, ja.
Ach
das
so.
Ist auch ein Zitat, das ist auch ein, also generell arbeitet die Folge ja sehr viel mit Zitaten an historische Musikereignisse oder an Musiker. Kommen wir also natürlich mit größter Hommage an die Beatles. Die Folge ist sehr Beatles-schwanger, aber es gibt auch immer zwischenzeitlich andere Zitate. Und dieses Zitat, dass Homer seinem Vater dieses Auto schenkt, das ist ein Zitat an Laura und Michael Wendler natürlich.
Klar.
Der ganz klare.
Oh, Schatzi, ich liebe dich.
Oh, Schatzi. Nein, ey, nein, ey.
nee, das Moment, ist, der uns 2019 alle sehr berührt hat.
Das ist ein Elvis-Zitat, meines Wissens nach. Aber, und dann geht's halt weiter, weil dann geht's so ein bisschen, dann macht man so eine Collage, oder was heißt eine Collage, weil man arbeitet sehr schnell den Höhepunkt der Überspitzenkarriere runter. Und das ist einfach nur voll von kranken Highlights.
Also das Interview ist halt einfach großartig. Ich habe tatsächlich einen Moment rausgeschrieben, und zwar der Moment, wo dann, da werden halt diese Standardfragen gestellt und unter anderem die Frage, Mr. Gamble, wo haben die anderen sie denn gefunden? Und er sagt so, ja, auf dem Boden einer Papptoilette oder so. Und alle lachen halt mega drüber. Und dann fließt ihm so eine Träne runter.
Man sieht so ganz nah sein Gesicht und es fließt eine Träne sein linkes Auge runter. Es ist so schön. Ich liebe das ganz stark.
Das ist generell. Halt, das ist halt auch wieder so eine Folge und das mag ich, wo Barney einfach richtig gut wegkommt. So als Säufer mit einem guten Herz. Und nicht so als, manchmal gerade in den neueren Staffeln wird er ja sehr dümmlich. Und ich finde, das hat er da noch nicht so krass. Das mag ich sehr.
Barney hat ja immer so Momente, ne, die ihn so ganz krass brechen. Also das ist ja, ich glaube, die wahrscheinlich sogar noch krasser als bei der Überspitzenfolge ist die Geschichte mit dem Filmfestival.
Wo wir auch noch drüber reden werden.
Wo wir auch noch drüber reden werden in der Staffel. Das ist nämlich eine ganz großartige Folge. Simpsons Film Festival lieben wir sehr. Und da hat ja Barney auch so einen ganz sanften, weichen Moment so und auch triumphiert ja in dieser Folge ganz krass. Oder auch die Folge mit dem Weltall, was eigentlich zeigt, dass, wie konsequent Barney ist, wo sie ins Weltall geschossen werden sollen. Und dann diese unfassbare Szene, wenn Barney diesen Sekt trinkt und mit dem Jetpack davon fliegt. Das war alkoholfreier Sekt. Unfassbar. Also das ist auch einer meiner absoluten Gottesszenen. So. Naja, und dann sieht man im Endeffekt so ein bisschen, dann wird es schon fast zwischenzeitlich, also man kriegt schon fast so ein bisschen Vibes von Forrest Gump, weil so ganz oft Szenen gezeigt werden, in denen man sieht, dass, was den Jungs so passiert. Zum Beispiel dieser Auftritt vor der Freiheitsstatue.
Ja.
Großartiger Gag.
Wunderbarer Gag, als er von der 200 Meter hohen 200 Tonnen Frau erzählt, für die sie jetzt ein Lied haben.
Dieses Biest wird uns alle verschlingen. Oh!
Stürzt sich dieser Typ einfach vom Schiff.
Unfassbar. Unfassbare Szene. Das liebe ich extrem. Mhm. Dann natürlich eine Szene, wo es... Und das ist das Geile. Ich meine, das ist die ganze Folge ist eine Beatles-Hommage. Ja. Ne? Und wie festigt man diese Hommage noch? Wie gibt man ihr noch den letzten Schliff? Man lässt einen Original-Beatle in der Folge vorkommen, der sich selber spricht.
Oh ja.
Was George Harrison macht. Und das gibt der ganzen Folge noch mehr Gewicht und noch mehr Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit, dass George Harrison hier anwesend ist, finde ich, meiner Meinung nach. Also ein ganz wichtiger Moment. Und das ist auch so ein bisschen so ein Forrest Gump-Moment, wie, können Sie mir sagen, wo das Klo ist bei Forrest Gump? Wo er dann sagt so, wo dann Homer sagt, man hört die Stimme aus dem Off, das war einer der wichtigsten Momente meines Lebens. Hi, ich bin George Harrison. Wo haben Sie diesen Kuchen her? Ich mag diesen Typen.
Das ist auch wieder so ein, ich würde sagen, so ein Predecessor von diesem langgezogenen Humor, weil er wirklich sehr viele von diesen Brownies isst. Kurz absetzt, einen Satz sagt und dann weiter isst.
Ja.
Auch bezeichnet für Humor einfach, aber ich finde auch eine absolut verständliche Reaktion. Ich meine, es geht um Gratis-Brownies.
Es geht um Gratis-Brownies.
Aber ja, es ist ja, das Ganze findet ja statt bei der Grammy-Verleihung.
Genau.
Was ich auch schön finde, weil das auch die Sinnlosigkeit von Grammys so ein bisschen rausstellt, als sie dann sagen, die Kategorie ist doch irgendwie beste Soul-Musik, noch irgendwas und Barbershop-Album. Was so überhaupt nicht zusammengehört. Aber es gibt halt diese Preisverleihung. Und natürlich gewinnen sie. Sie gewinnen ihren ersten Grammy.
Mhm.
Und ja, ich sag mal, der wird ja nochmal wichtig in der Szene, aber das möchte ich dir überlassen, weil das, da hast du sehr viel Liebe für diese Szene.
Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Da muss ich aber auch sagen, dass diese Szene sogar den Grammy in meiner Wahrnehmung für mein Leben lang prägend gemindert hat.
Mhm.
Also, dass ich den Grammy wirklich scheißegal finde, was vielleicht an dieser Szene liegt. Was auch zeigt, wie gefährlich wichtig diese Szene ist, weil sie auch ganz schön dein Wissen beeinflusst oder dein Denken beeinflussen kann, wenn du halt 15, 14 bist.
Und ja.
Ich war, wie alt war ich? 93 kam die Folge raus.
Ja, wahrscheinlich 94 in Deutschland.
Ich, 95, ich war vielleicht 11, wenn ich die gesehen habe. Und das prägt dich halt so. Das ist die Szene, wenn Homer dann zu Hause da, im Hotel sitzt nochmal mit Lisa telefoniert und
es wird wieder was um eine Plakatwand kommuniziert. weil du hast ja links diesen großen Hollywood-Streifen und rechts dann, und das liebe ich auch wieder, die Happy Family.
Bourbon ist es. Aber
genau, die Bourbon-Brand. Und es ist einfach eine glückliche Familie und jeder hat so eine Bourbon-Flasche in der Hand. Das ist absoluter Quatsch.
Das ist so dumm alles. Genau, das hast du auch noch drin. Du hast, ach, da sind so viele schöne Kleinigkeiten drin. Dann genau, er hat ja dann den Grammy in der Hand.
Und bekommt dann diesen Champagner geliefert.
Kommt dann, kriegt dann den Champagner von dem Hotelportier geliefert. Und der sagt so, ja, hier, ihr Trinkgeld. Und dann sagt, oh, Grammy. Nee, oh, eine echte Auszeichnung. Ach, ist nur ein Grammy. Und dann wirft er ihm vom Balkon und dann hört man nur von unten so, hey, hören Sie auf, Ihren Müll hier runterzuwerfen. Und dann fliegt er wieder hoch und trifft Huma im Kopf. Und das ist so, das ist in drei Sätzen den Grammy so in den Arsch getreten einfach nur. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie sehr da mit dem Grammy abgerechnet werden musste oder ob das einfach für die Simpsons so war, so, yo, das ist fun.
Aber das ziehen die doch auch durch. Ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, aber es gibt so eine Folge, wo Huma einen bekannten Musiker trifft und er sagt, hier, nehmen Sie ein paar Grammys. Und Huma nimmt die nur so widerwillig, weil er keinen Bock drauf hat. Also Grammy-Bashing ist ein Simpsons-Thema.
Ist ein Simpsons-Thema, das stimmt, ja.
Aber mit dem Grammy-Bashing beginnt eigentlich auch der Abstieg.
Das stimmt, ja.
Wir haben ja dann unter anderem, und das finde ich großartig, weil da habe ich mich heute erst irgendwie wieder so richtig präsent dran erinnert, wir haben diesen Yoko Ono-Moment, den Barney dann abliefert, weil alle anderen eher so, ich sag mal, in einem kreativen Loch stecken. Sie machen dann einen Song für den Surgeon General, den bis dieses Jahr, glaube ich, niemand kannte. Ist halt der, ich sag mal so, der Chefmediziner der USA. Mhm. Und dann kommt halt Barney rein und hat dieses schwarze Barett auf, einen Rollkragenpulli und mit ihm halt, ja, Yoko Ono. Also die wird nicht benannt, aber exakt so, wie sie aussieht. Und er sagt dann hier, nur ich kann dem Ganzen einen neuen Wind geben, ich kann den Kran aus dem Dreck ziehen. Und dann ist das diese Mischung aus...
Number 8. Number 8. Number 8. Ey, das ist eine Legende, die Szene. Generell alles, was da passiert, auch dieses... Habt ihr gesagt, seid ihr wie die Beatles gewesen? Habt gesagt, dass ihr größer als Jesus seid? Genau, so siehst du unser nächstes Album. Dann sind die bigger than Jesus. Was sogar dann dazu gespürt hat, zum Beispiel, ich glaube, auf meinem ersten Release, Beatles Bootleg, sage ich auch in einem Song, ich bin sowas wie die Beatles bigger than Jesus. Ein Zitat
von der
Szene. Also das hat man, auch das hat mein Leben lang geprägt. Und genau, das war unser nächstes Album. Und auch dann diese Szene mit dem Song und dann, was war noch da? Achso, dann natürlich, man sagt so, also das ist auch eine Szene, die ich in der Folge mit am meisten liebe, nämlich die Huma-Puppe. Wir haben da nochmal eine ganz kurze, wenn sie sagt, so, ich habe euch versucht, die Abwesenheit eures Vaters nicht spüren zu lassen, dann sitzt da dieser Kartoffelsack mit den Ballons, dem weißen Hemd und dem Eimer, wo man Humas Gesicht drauf gemalt hat und sie spielt dieses Tape ab. Hallo Kinder! Und dann platzt noch der eine Arm.
Die Arme platzen.
Und dann siehst du einfach nur, wie Knecht Ruprecht seinen Kopf im Garten verbuddeln will. Also, Alter.
Das ist großartig. Ist aber auch wieder so eine ganz kleine Szene, die man jetzt fast schon wieder vergessen hätte. Wunderbar geschrieben. Ich mag das, diesen Humor einfach so gerne.
Unfassbar gut.
Ja, aber dann ist eigentlich, also das ist der Niedergang der B-Sharps. Das wird dann gar nicht großartig weiter erklärt. Das
steht dann im Magazin, im US-Magazin steht dann
stimmt,
drin.
Stimmt, dieses Magazin.
Sind wir in oder out? Wir sind out.
Und damit ist es durch. Was ich auch lieb, weil Skinner einfach kommt mit dieses Magazin, sagt den Leuten, was in und was out ist. Ja. Hat dann leider nicht geklappt und dann kehren sie jetzt...
Im Magazin ist Alf drauf.
Ja, Alf definitiv in, oder?
Alf ist immer in.
Alf ist immer in. Und dann kehren sie doch eigentlich in ihr normales Leben zurück, oder?
Dann kehren sie alle wieder rück. Skinner kommt in die Schule. Und Willy, was haben Sie in der Zeit so getrieben? Ich habe 8 Millionen mit Software verdient und alles beim Rennen wieder verloren. Oh, ich liebe
Willy, auch so eine tragische Figur, die ich sehr liebe.
Ey, Willy, in der Szene, in der Folge halt auch nur 2 Szenen, aber beide sind halt grandios.
Ja.
Choo-choo!
Und dann, Huma geht wieder ins Kraftwerk. Genau. Sie müssen seinen Ersatz...
Henne Bertha. Apo geht wieder in den Cookie-Markt. So. Aber es ist nicht Hollywood, aber wenigstens ist es gute, ehrliche Arbeit. Was kostet dieser Liter Milch? $12.
Liebe ich einfach.
Und dann auch ein Zitat,
das killt mich so.
Auch was ich auch schon so oft angewendet habe, ist natürlich das Yoko Ono-Zitat, dass Yoko Ono und Barney wieder in Moe's Taverne gehen. Sie sitzt immer noch bei ihm und was hättest du gern? Ich hätte ein Bier und du? Ich hätte gern eine Pflaume in Parfüm schwimmend, serviert in einem Herrenhut und dann so und Moe einfach beide, also das Bier so wie den Herrenhut ohne Kompromiss. als wäre es völlig normal, es auf die Theke stellen. Lieb ich. Und das ist auch oft was, was ich auch gerne in Kneipen zitiere, wenn es um dumme Drinks geht. Dann sage ich, ich hätte gerne eine Pflaume schwimmend in Parfüm, serviert in einem Herrenhut. Also du merkst, ich habe sehr viel Absurdes auch aus dieser Folge so für mich so auf lange Sicht in meinem Leben immer mal wieder eingesetzt. Nicht tagtäglich, aber immer mal wieder blitzen die so auf. So einmal im halben Jahr und dann lachst du einfach und sagst es und findest es halt einfach...
Und verwirrst wahrscheinlich dein Umfeld immer auch ein bisschen. Hat das schon mal funktioniert? Hast du schon mal eine Pflaume in Parfüm schwimmend in einem Herrenhut bekommen?
Ich hab's tatsächlich noch nie bekommen.
Das ist enttäuschend.
Ich geb die Geschichte nicht auf. Was ich auch dann noch ganz schön finde, ist, dass Lisa natürlich was macht, was natürlich auch der Zuschauer macht. Sie hinterfragt nämlich die ganze Geschichte. Ja. Sie sagt nämlich so...
Sag mal, was sind denn eigentlich, wo ist das ganze Geld? Das ist, glaube ich, eine Frage. Nee, es stellt Bart, aber es gehen dann so Fragen los.
Ja.
Und das ist halt wunderbar, weil das auch auf so einer Metaebene erklärt, Leute, wir haben halt nur 20 Minuten. Das erkläre ich euch ein anderes Mal. Thema beendet. Geht weg. Ich glaube, die sollen dann spielen gehen oder so. Also bringt sie ja auch wirklich weg. Aber er sieht dann halt nochmal das Plattencover und entscheidet sich dann, seine Jungs anzurufen, seine Boys. Was zu einem, finde ich, wirklich schönen Szene führt.
Zu einem wunderschönen Serienfinale, zu einem wunderschönen Folgenfinale. Und zwar auch wieder ein Beatles-Zitat angelehnt, dass man sich sozusagen nochmal wieder vereint für einen Auftritt mit so ganz etwas windig. Alle stehen oben auf dem Dach bei Mo, haben so braune Anoraks an.
So. Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich finde, die Outfits sehen auch so aus, aber dafür bin ich vielleicht zu wenig in den Beatles-Ding drin. Aber die haben ja für sich gesehen alle sehr untypische Outfits und Mäntel an.
Ja.
Und das, irgendwie denke ich da an die Beatles, aber...
Das ganze Szene ist ein riesiges Beatles-Zitat.
Und
dann singen sie nochmal Baby on Board für das Publikum. Und das ist einfach nur eine herzzerreißende Szene. Das ist so schön. Das ist wirklich pure Liebe. Dann passiert noch...
Wiggum hat doch den letzten Satz, glaube ich, in der Folge dann.
Ja.
Weil alle finden es ganz wundervoll und ich glaube, er sagt, fängt sogar auch erst an so mit, ah, das ist ja ein tolles Lied, hol das Tränengas.
Und damit endet die Folge.
Ja, dann zoomen sie so raus.
Ja, zoomen sie raus, man hört noch with my baby on board. Und natürlich auch noch ein großartiges Lied. Huhu, ich bin die menschliche Fliege. Ich war die ganze Nacht wach und habe meine Unterwäsche rot gefärbt.
Und niemand interessiert sich für ihn.
Nobody cares. Es ist so witzig.
Bruder, die Überspitzen singen bei Maus. Es gibt ja einen kleinen Jungen, der noch die Zeitung verkauft.
Ja, Extrablatt, Extrablatt.
Da steht ja gar nichts über die...
Da steht doch gar nicht über die Überspitzen. Hey!
Das ist so Quatsch.
Es ist eine Gagdichte in diesen 20 Minuten drin. Es sind so viel. Und das Geile ist auch hier wieder, die Simpsons funktionieren in dieser Folge auf meiner Meinung nach dem, also das ist für mich, die Szene ist für mich ein Volltreffer. Die ist 10 von 10.
Ja.
Weil die alles hat. Ich finde, das ist eine geile Geschichte. Erzählt in 20 Minuten, was schon mal ein Kunstwerk ist.
Auf jeden Fall.
Wenn man weiß, wie Timing funktioniert. Ich meine, wir reden hier schon wieder 40 Minuten über 45 Minuten schon wieder über diese 20 Minuten.
Wir wissen auch, wie Timing funktioniert.
Und da wird alles erzählt. Du hast eine unfassbare Gagdichte. Du hast eine unfassbare Art zu schreiben im Jahre 93, die so nicht typisch war. Und dann ist das auch alles noch relativ niveauvoll und zeitlos. Und das macht diese Folge. Und das ist ein Zitat. Und ich glaube, für die Folge gab es auch damals einen Emmy, wenn ich mich nicht täusche.
Nur ein Emmy, schade. aber das
ist nur ein Emmy.
Aber das ist halt irgendwie, das ist wirklich das, was die Simpsons ausmacht. Diese Balance zwischen Humor und Herz so gut zu halten.
Das ist was vor allem diese Staffeln ausmacht, wo das alles
stattfindet. Weil es auch nie zu sehr kippt. Also,
es kippt gar nicht. Es ist manchmal so ein bisschen böse. Also zum Beispiel diese Szene mit dem Helm, wenn sich... Die ist richtig böse. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz natürlich dir die Bühne bieten. Weil es gibt ja am Anfang auf dem Flohmarkt die Szene, wo Skinner sich diesen Helm schnappt.
Ja, so ein Gefängnishelm, den er halt getragen hat. Sagt er dann auch, diesen Helm habe ich 2 Jahre in Vietnam getragen.
Und dass ich den noch mal wiedersehe. Da musste ich zurückspulen.
Ja.
Weil Lukas... Kannst du noch mal ganz kurz zurückgehen? Ich möchte noch mal die Nummer von dem Helm sehen, hat er gesagt. Warum hast du das gesagt?
Ja, weil das ist 24601, was natürlich jeder sofort weiß. Ich bin ehrlich gesagt sehr stolz, dass mir das aufgefallen ist. Es ist die Nummer von Jean Valjean aus Les Misérables, was man daran weiß, weil es tatsächlich in einem Song vorkommt. Im ersten, der das Ganze eröffnet, geht es um die Nummer. Und das finde ich eine süße kleine Referenz, die du gar nicht großartig wahrnehmen musst, aber schön ist, wenn man dafür mal zurückspulen kann. Auch da danke an Disney+.
Das ist so schön. Disney Plus ist einfach so schön, dass man das einfach da hat. Staffel 5, Folge 1 im Übrigen.
Ja.
Falls ihr die auch gucken wollt, aber das solltet ihr schon mal in eurem Leben gesehen haben. Ich finde, das ist wirklich eine Pflichtfolge. Da stimmt meiner Meinung nach alles.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, deshalb haben wir sie ja auch jetzt in der ersten Staffel an zweiter Stelle genommen. Das ist eine der schönsten Folgen, die du bei den Simpsons sehen kannst.
Für ganz viele Leute auch.
Ja.
Ganz viele Leute, die gerade so die alten Staffeln lieben. Das sind halt immer so, das sind ja die Conan O'Brien Staffeln.
Mhm.
Und da zählt die halt auch dazu. Und die Leute lieben das. Die Leute lieben das. Die Leute lieben das.
Ja.
Das war wirklich schön. Das war mir eine Freude, mit dir darüber reden zu dürfen. Ich habe dazu gar nicht mehr so viel zu sagen. Die Folge rollt ja keinen großen Konflikt auf, sondern die ist eher ein Zitat und ein Liebesbrief und auch irgendwie eine kleine nett gemeinte Backpfeife an die Musikindustrie.
Ja.
Sie verneigt sich vor den Beatles, sie verneigt sich generell vor der großen Zeit des Rock'n'Roll und der Musik. Das ist einfach in allen Hinsichten ein Geschenk und davon kann man echt was, also selbst wenn man Comedy-Writer oder sowas werden will, ne? Ich glaube, davon kann man sehr viel lernen von der
Folge. Ich glaube auch.
Die ist sehr, sehr, sehr präzise. Die ist super präzise.
Also kommt drauf an, was man machen will. Kristallhumor eher schwierig da dann. Aber wenn man guten Humor machen will, so fein pointierten, sind halt die Simpsons wirklich gute Lehre.
Mit die besten, die man im Leben haben kann.
Ja.
Kann ich euch aus guter Quelle sagen. Das hat meinen Humor sehr geprägt und deswegen bin ich so wahnsinnig witzig.
Tja. Zum Abschluss auch mal ein selbstbewusstes Statement bringen, finde ich absolut legitim.
Absolut okay.
Ja. Gleich mal ins Magazin schauen, ob wir bei In oder Out stehen.
Die Sendung mit den gelben Leuten ist out.
Ah, schade. Na, zumindest die Folge ist jetzt wahrscheinlich rum. Können ja dann unser großes Comeback feiern in der nächsten Episode.
Da freue ich mich drauf.
Ich mich auch.
Mit Baby on Board und Christian bloß, der Nervengas wirft. Gut, meine Lieben. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, was auch immer.
Eine wunderbare Zeit einfach.
Eine wunderbare Zeit. Nehmt euer Baby an Bord und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder von Die Sendung mit den gelben Leuten. Tschüss.
Ciao.
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.